Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Wer zu Gast ist, erfahren Sie gleich. Ich habe Ihnen Ryan Adams mitgebracht mit seiner wunderbaren Version von Wonderwall. Ryan Adams, Wonderwall, herzlich willkommen nochmal zu Hörbar, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Micky Beisenherz, 37, Pointenschreiber, Fernsehredakteur und Moderator. Micky heißt eigentlich, und das ist schon die erste Pointe, Michael und kommt in Recklinghausen zur Welt. Witzigerweise bricht er sein Studium der Sozialwissenschaften ab und wendet sich den Medien zu. Lustig, dass er sich zunächst fürs Radio entscheidet, bald aber parallel für diverse Comedians arbeitet, darunter Dieter Nuhr, Atze Schröder, Hans-Werner Olm und Oliver Polak. Beisenherz heimst zahlreiche Preise ein und zeichnet zudem unter anderem verantwortlich für die hochgelobten Moderationstexte des Dschungelcamps. Er moderiert für Rundfunk und Fernsehen und wer nichts Böses ahnt, sieht in ihm nur den smarten jungen Mann. Ein Wesen, halb Mensch, halb Säbelzahntiger. Und heute ist er zu Gast in der Hörbar Rust auf Radio 1.
Jetzt habt ihr mich ja gleich geknackt, wo ich doch sonst ein schwieriger Mensch bin.
Säbelzahntiger sind aber ausgestorben, da musst du dich jetzt gar nicht gelobhudelt fühlen.
Du, ich habe ja einen sehr guten Zahnarzt in Hamburg, der macht mir die im Zweifel.
Herzlich willkommen, auch für die Hörer. Dank. Du bist mal nackt auf einem Pferd durch die Eifel geritten. Stimmt
danke,
es?
Danke, das Entree war so schön. Und jetzt das. Ja, es stimmt.
Stimmt, dass sogar eine Kamera dabei war?
Ja, es war für ProSieben. Selbstverständlich war es für ProSieben.
Nee, Moment, wer so viel für RTL 2 arbeitet, muss dieses natürlich bei ProSieben nicht unbedingt erwähnen.
Ja, du hast recht. Aber für RTL 2 arbeite ich ja gar nicht mehr. Weil die haben, die setzen jetzt voll auf Assis. Also auf Assis, die nicht so viel Geld kosten wie ich. Und deshalb ist das jetzt auch flach gefallen. Aber das stimmt. Ich habe damals, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, das war so 2008 oder so. Also ich habe mit Sonja Kraus Menschen mit speziellen Hobbys besucht damals. Wir waren on Tour. Und dann haben wir einen Nacktreiter in der Eifel besucht. Und dann hieß es irgendwann, ja, probier's doch auch mal aus. Und da Sonja Kraus in ihren Sendungen ja für gewöhnlich eh immer nackt auftritt, haben sie sich den ausgesucht, der das noch nicht gemacht hat. Und dann habe ich das gemacht, zur besten Sendezeit, Samstagabends, 20 Uhr. Ich bekam kurze Zeit später eine SMS von meiner Frau. Da stand nur drin, Michael, du sitzt nackt auf einem Pferd. Das ist peinlich. Sie hatte recht.
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber möglichst nah ranzukommen. Also für Frauen, die nackt reiten, ist das sicherlich schon nicht angenehm. Mhm. Ich komme jetzt nur drauf, weil ich gerade neulich mit jemandem, ich weiß gar nicht, wie komme ich eigentlich darauf? Nein, aber ich habe mit irgendjemandem über das Nacktreiten gesprochen und jetzt frage ich mich natürlich wirklich gerade.
Das ist ja eins der zentralen Themen.
Ja, muss eine Frau gewesen sein, denn sie sagte auch, wie machen das denn Männer? Das muss ja wahnsinnig wehtun. Mm. Also hat das weh oder war es sogar ein bisschen angenehm, so schubberig?
Es war, das Problem war, also erstmal muss ich fairerweise sagen, ich hatte eine fleischfarbene Unterhose an.
Ach so.
Die wurde ja nun, entschuldige bitte, ne? Aber es ist ja wohl immer noch peinlich genug. Also es ist ja fürs Fernsehen war es immer noch ausreichend peinlich.
Es sieht peinlich aus, aber für einen selbst ist das doch was ganz anderes. Wie nennt man die nochmal, Suspensorium oder
ja,
so?
Nee. Es war ja kein Sackschutz, sondern es war ja nur eine fleischfarbene Unterhose. Das heißt, also die Weichteile waren ja immer noch, sie waren ja noch recht ungeschützt. Mhm. Ne? Und dann muss man halt gucken, dass man vielleicht so sich positioniert, dass einem, sagen wir es wie es ist, die linke Klöte nicht kaputt gehämmert wird beim Reiten. Ich hatte aber ein viel größeres Problem und das war, dass dieser verdammte Nacktreiter, der mich ja über dieses Feld in der Eifel geleiten sollte, so als alter Fahrensmann, überhaupt gar keine Ahnung vom Reiten hatte. Das Einzige, was er konnte, war nackt sein. Der konnte genauso, bin noch nie geritten bis zu dem Zeitpunkt. Und der Typ, der mich da durch die Pampa führt, der konnte schlechter reiten als ich. Und links und rechts lagen überall so Riesensteine. Das heißt, es hätte jeden Moment sein können, dass das verdammte Pferd mich runterschmeißt und ich mir einfach den Kopf aufschlage, was willst du denn dann auch bei der Grabrede sagen? Ja, er starb, als er nackt durch die Eifel geritten
ist. Das denke ich ganz oft, wenn ich so Sachen mache oder mir so Sachen passieren oder fast passieren, dass ich denke, hoffentlich nicht.
Ja.
Denn meine Freunde werden sich natürlich versuchen, zusammenzureißen, wenn sie sagen, hast du nicht gehört, dass Betty von einem Müllschlucker, und dann müssen aber trotzdem alle lachen.
Ja, natürlich.
Sowas möchte man nicht.
Wobei, ehrlicherweise fände ich das ja schon wieder ganz gut.
Mit dem Müllschlucker oder mit dem Pferd? Nein,
also
oder generell?
Ich wünsche, also das möchte ich explizit sagen, ich wünsche mir nicht, dass du mit einem Müllschlucker verunfallst, tödlich. Mhm. Aber wenn die eigenen Freunde und Bekannten bei der Beerdigung lachen, dann ist das doch irgendwie auch schon wieder
ganz knuffig,
oder?
Das hat schon wieder sowas, macht ein Fest aus meinem Abschied und feiert halt lustig, weil es ist ein Neuanfang und so, ne?
Also dann meinst du, soll ich nichts von Waititi auf meiner Beerdigung spielen? Dann werde ich das direkt wieder stornieren.
Träume nicht dein Leben, Micky. Lebe deinen Traum.
Ja, Wandtapete, ne? Wie war das nicht Wandtapete? Wandtattoo. Ja, was auf meiner Wand tätowiert ist, da, ich richte mich nur noch nach diesen Sprüchen. Ne? Carpe Noctem im Schlafzimmer. Ja, so.
Ja, was machst du denn zum Beispiel, wenn du jemanden kennenlernst?
Hallo, ich bin verheiratet. Ich lerne niemanden mehr
kennen. Ich finde das so interessant, dass du das sofort in diese Richtung bringst.
Ja, ne?
Jemanden kennenlernen bedeutet einfach nur, dass du jemanden kennenlernst. Wir lernen uns ja heute im Grunde auch erst richtig kennen, analog.
Stimmt, du hast recht.
So, also, darf ich den Satz beenden?
Ich bin sehr scheu.
Was also, wenn man jemanden kennenlernt, Mann, der im Grunde sehr sympathisch ist und einen guten Humor hat und
so
weiter? Das behagt mir nicht, dass du immer schon weißt, ich bin so wahnsinnig berechenbar für dich. Und dann geht man da nach Hause und alles ist okay und dann hängt da aber so ein Wandtattoo.
Ach, das meintest du, okay.
Was dachtest du, was jetzt
ich,
kommt?
Erst deine.
Ja, gut.
Und dann, dann ist das natürlich, also wenn der vorher vielleicht so bei so einer glatten 2 war, dann rutscht der natürlich erstmal.
4 bis 5.
Ne? Mhm. Ja. Was willst du denn da machen? Das ist ja genauso irgendwie, wenn es vielleicht noch einen Schritt weiter geht und dann zieht er sich aus und dann hat er da irgendwie so einen Stringtanga an oder so. Also das ist ja eine derartige...
Aber siehst du, du bist
schon
wieder sexuell.
Und dann sagt er, ich kann das erklären, ich war gerade noch in der Eifel, nackt reiten.
Was war denn deine Version?
Meine Version war, wie das ja heutzutage sehr häufig der Fall ist, also häufig ist es ja umgekehrt, man lernt sich digital kennen und dann begegnet man sich analog. Aber es kann natürlich auch umgekehrt sein, du lernst irgendjemanden kennen, analog, und dann guckst du dir die Leute später bei Facebook an und denkst, ach du Scheiße, was ist denn da los?
Aha.
Das ist ja auch etwas, also man kennt so Leute, die man vielleicht eher so vom gemeinsamen Fußball kennt. Solche Menschen. Du verstehst dich jahrelang gut mit denen und dann plötzlich machen die den entscheidenden Move und fragen dich bei Facebook an und dann siehst du plötzlich...
So Einhörner oder...
Das ganze
oder,
Elend, Einhörner, also so Motive, so Profilbilder, wie man die eigentlich nur von Motorhauben im Ruhrgebiet kennt.
Oh, okay, geairbrushte Delfine.
Ja, und dann halt eben auch die Wandtattoos, aber dann so als Titelbild irgendwie. Oder dann so Leute, die dann auch immer schreiben, nur so, warum müssen einen alle immer nur verarschen? Sowas halt. So.
Oder,
wo man dann sagt, ja genau wegen sowas.
Was ich auch liebe, wenn Leute, also wenn du keine anderen Sorgen hast.
Ja. Woanders werden Hunde geschlagen.
Oh Gott, dass du das nun ausgerechnet sagen musst.
Ach so, ja stimmt. Ja, aber dein Hund, der schläft doch hier. Der ist doch total
entspannt. Pass mal auf, hier super Pointe. Wenn Anna 24 ist, aber sagt, sie sei 22, was war das dann?
Analog.
Ja. Oh. Das ist, da merkt man, dass du wirklich mit allen Wassern gewaschen bist. So ein anspruchsvolles Ding hast du sofort gelöst.
Ja.
Der erste Song, den du mitgebracht hast, ist...
prima, super.
Ólafur Arnalds.
Ja.
Ist das ein Isländer?
Das ist ein Isländer, wie man eindeutig erkennen kann.
Ja, ist gut. Hätte auch ein Bayer sein können. The Place...
Ja.
This place is a shelter.
Ja, also zu diesem Song gibt es gar nicht so eine Riesenhistorie. Das ist eigentlich Musik, die mir grundsätzlich sehr gut gefällt. Ich mag ja diese Instrumentals und diese Melancholie, die da rausklingt. Mhm. Und andererseits ist das Musik, die ich im Dschungel kennengelernt habe. Diese ganzen Kollegen, die im Dschungel in den Avids sitzen, das sind Leute, die haben ja so geile Songs, die teilweise sich raussuchen für die Filme.
Absolut.
Und das steht exemplarisch dafür, würde ich mal sagen.
Ich habe mir so ein paar Episoden angeguckt und tatsächlich saß ich das ein oder andere Mal mit Shazam davor, in der Hoffnung, dass die Leute da nicht so schnell reinquatschen und hatte auch gehofft, dass es auf der Homepage da so einen Link gibt mit, das sind übrigens die Songs, denn die sind in der Regel fast sogar besser als, aber gut, das ist auch Geschmackssache. This Place is a Shelter. Micky Beisenherz ist heute hier zu Gast. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Micky Beisenherz, der am 26. Juni 77 in Recklinghausen zur Welt kam.
So, jetzt pass auf, jetzt mache ich dir den Blixer Bargeld.
Oh Gott, wehe. Was passiert jetzt?
Das, ja, ist eine, nein. Das ist eine Unverschämtheit. Wobei, so hätte der ja, der ist ja gar nicht so aus sich rausgegangen. Nee. Der war ja eher so nölig, ne? Der so, warte. Wieder falsch. Das ist falsch. Es ist der 28.06. Das ist nicht der 26.
Oh. Ja, also für die Menschen, die nicht schon seit 13 Jahren oder 14 Jahren diese Sendung hier hören, tatsächlich gab es mal einen Gast, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte.
Wir nennen ihn einfach Pixar B. Punkt.
Oh Mann, war das schwer. Und ich habe zuerst gedacht, es läge an mir, wie es so meine Art ist. Und dann bekam ich aber von so vielen Hörern E-Mails, die sagten, oh ey, Kotz, weg. Mhm. Was ist das denn? Und insofern, und du hast die zufällig gehört und schmierst mir das jetzt sozusagen aufs Brot.
Richtig. Ich habe die, wie so häufig übrigens, da ich ja ein treuer Hörer deiner Sendung bin, habe ich die Sendung beim Laufen gehört. Und ich glaube, ich bin schneller gelaufen. Das war so ein bisschen wie dieses Zombie-Run. Man läuft einfach immer schneller, weil man diesem Typen entkommen wollte. Aber es ging halt einfach nicht. Also es war...
Ist auch leider nicht mehr, ich glaube, es ist in keinem Podcast, vielleicht noch im Podcast der Hölle zu hören, wenn man dann irgendwann das Fegefeuer hinter sich hat.
Ich glaube, ich habe es immer noch irgendwo in meiner iTunes-Bibliothek. Mhm.
Kannst du teuer verkaufen. Ja. Also was daran stimmt nicht. Ich muss dazu vielleicht an dieser Stelle, nutze ich auch mal die Gelegenheit zu sagen, es ist wirklich so, liebe Hörer, das bin ich Ihnen, aber auch mir schuldig. Ich bereite mich wirklich akribisch vor. Es gibt aber
Zettel da liegen, das stimmt wirklich.
Es gibt aber tatsächlich unglaublich viele widersprüchliche Informationen über viele verschiedene Gäste und manche Sachen werden auch nicht relativiert oder nicht richtig gestellt. Und deswegen, also scheue dich nicht, mich auf Fehler hinzuweisen, aber es liegt nicht daran, dass ich halbherzig in die Materie eingestiegen bin.
Nein, den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Übrigens hat ja irgend so ein, das Wort Arschloch kann ich sagen, irgend so ein Arschloch vom Express hat mich letztens 44 Jahre alt gemacht. So eine Unverschämtheit. Und das Allermieseste an der Sache war, dass keiner mal bei Facebook gesagt hat, ja, wie alt haben die dich denn da gemacht? Sondern die haben alle, also die haben das einfach so hingenommen.
Punkt,
das ist die größte
eins,
Frechheit.
Punkt eins, du bist krank und degeneriert, denn dein Korrektiv und dein Regulativ ist Facebook. So, erstens. Zweitens, es ist eine Frechheit, jemandem, der älter ist als 44, zu sagen, was für eine Frechheit es wäre, dich auf 44 zu schätzen.
Ja, aber wenn ich doch erst 37 bin.
Ja, aber das sieht man dir jetzt nicht unbedingt an.
Ich weiß. Deswegen, das ist ja noch schlimm, das ist ja noch härter eigentlich.
Ja? Apropos Hertha, du bist ja auch BVB-Fan. Ne? Wir sprechen aber jetzt hier nicht über Fußball.
Wir müssen gar nicht über Fußball sprechen.
Recklinghausen stimmt doch aber.
Das ist wahr. Ne? Ja.
77.
Ja.
Ach, und am 28. Juni, stimmt doch auch.
Ja, aber du hast 26. gesagt. Sorry, also da bin ich korrekt.
Oh, okay.
Aber vielleicht bin ich auch am 26. geboren und meine Mutter hat es mir einfach nur nicht erzählt, weil sie am 26. immer was anderes vorhat und sagt dann, komm mal, sagen wir 28. Weil am 26. habe ich immer diesen Kegelausflug. Seit...
Stimmt es, dass du schon mit 6 Jahren mit dem Kassettenrekorder durch den Ort gezogen bist, um investigative Reportagen und Interviews zu machen?
Ja, vielleicht war ich auch 7 oder so, aber tatsächlich,
du bist, jetzt hör mal auf.
Ja, nee, komm, ja, ich war einfach,
du warst jung.
Jung und verhaltensauffällig. Ja, tatsächlich.
Wo bist du denn aufgewachsen?
In Henrichenburg, also in den Outskirts von Castrop-Rauxel, also im ländlichen Teil. Also es ist, weiß ich nicht, 2000 Menschen leben da ungefähr, da ist ja nicht so viel. Und dann bin ich da mit so einem Kassettenrekorder und einem Kumpel zusammen, sind wir da so in bester TKKG-Manier umhergezogen und haben dann aber auch so Leute interviewt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, daran kann ich mich noch erinnern, den Pfarrer, und haben ihn gefragt, ob er einen verurteilten Mörder bei sich aufnehmen würde. Also... Ich glaube, so tiefgründig bin ich in meinem ganzen Leben nicht mehr gewesen. Das war der eine Moment und den hatte ich mit 7.
So ein Benjamin Button-Moment
ist das, genau. Oder? Also ja, also ich war quasi Tatum O'Neill von Henrichenburg. So mein Peak noch vor der Pubertät. Danach nichts mehr.
Aha.
Ja.
Und was hat er denn gesagt?
Ja, das weiß ich nicht
mehr. Weißt du nicht mehr?
Ja, der hat sich gewunden wie ein Aal. Ich habe den richtig in die Mangel genommen. Mhm. Also ich glaube, am Ende hat er mir über den Kopf gestreichelt und...
Wie das Pfarrer eben so machen.
Da bin ich auch schnell weitergegangen. Bevor das noch zu...
Nein, auch solche Themen hier nicht. Was hast du mit deinen alten Tapes gemacht?
Ich habe die teilweise irgendwo noch in der Kiste liegen. Ich habe unglaublich viele Kisten mit Kassetten. Also Hörspielkassetten, aber auch Sampler und so. Die habe ich immer alle noch teilweise im elterlichen Keller. Teilweise aber auch in der Wohnung noch.
Elterliche Keller sind immer trocken in der Regel, ne? Mm. Das ist das Beruhigende. Und bist du
vor
nie
allen
auf
Dingen
die...
der von uns, weil der hat sie mich gebrannt. Der war danach sehr trocken.
Bist du nie auf die Idee gekommen, auch Tapes zu digitalisieren?
Tue ich nach wie vor. Also ich denke immer noch darüber nach. Aber diesen Nachdenkprozess muss ich irgendwann mal auch abgeschlossen
haben. Das ist ganz
haben.
Easy. Du kaufst irgendwie für 50 Euro so ein Gerät und dann geht das ratzifatzi.
Ach so, kann man das
ja,
mittlerweile?
Ja, das kann man machen. Nur die Qualität super. Ist nicht so super. Ja.
Aber ich würde das auch gerne bei VHS-Kassetten machen.
Ja, das geht doch auch ganz einfach.
Ja?
Hm. Hä?
Weil, ja, ich, also, Mann, das letzte Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, war das irgendwie vor 13 Jahren. Da musste man die zu so einem Fachmann bringen, der hatte die für 50 Euro digitalisiert. Ist das jetzt mittlerweile so einfach?
Und du kommst ja auch zu nichts. Du musst dich ja um so viele andere Sachen kümmern, das aktuelle Weltgeschehen. Anders kann sich jemand, der so viele Pointentexte und Sachen und Ideen kreiert, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, wie dein Leben eigentlich aussieht. Ja, 500 Abos
Frage.
Und so.
Vielleicht bin ich am Ende dieses Gesprächs deutlich schlauer und mache plötzlich was. Ich werde Schuster in Venedig oder sowas.
Schuster in Venedig. Garland Jeffries hast du mitgebracht. Ja. Matador. Also ich kenne sowieso keinen anderen Song von ihm.
Ich ehrlicherweise. Doch, Hail, Hail, Rock'n'Roll gibt's
noch. Ach, der war auch von ihm.
Ja. Mhm. Allerdings, ich bin jetzt gar nicht der große Garland Jeffries-Fan. Das ist allerdings meine erste musikalische Erfahrung. Zumindest übermittelt.
Aha.
Weil meine Mutter immer sagte, ich hätte immer mit, keine Ahnung, 3, 4 Take Me to the Matte to gesungen. Was eindeutig, also, ne, das ist, also mein Englisch hat sich seitdem nicht maßgeblich verbessert. Aber das war tatsächlich, also das. Und der andere war auf der Bandmaschine meines Vaters war, wie war das? Komm unter meine Decke von Gunter Gabriel.
Ah,
aber
ja.
Da dachte ich, das ist vielleicht. Für hier auch nicht so der ganz richtige.
Der war mal hier zu Gast und hat erzählt, dass er in einem Etablissement gearbeitet hat, in dem eine Frau mit einem Hund abends immer Sex hatte. Lass uns mal schnell. Nein, ich
möchte.
Wir hören jetzt Garland Jeffries, The Matador.
Take me to the Matador.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Tausendsasser Micky Beisenherz und ich habe Ihnen Musik mitgebracht, die Harmonie und die Stimmung dieser Sendung ein bisschen spiegeln soll. Patti Page, Old Cape Cod.
If you're fond of sand dunes and salty air.
Das ist die Sendung, das ist die Musik, die Sie mögen an einem Sonntag, ganz beruhigend. Harmonisch, Patti Page, Old Cape Cod, Radio 1, die Hörbarust. Heute mit Micky Beisenherz. Wenn ich jetzt anfangen sollte aufzuzählen, ach, ich bemühe mal die Süddeutsche Zeitung.
Oh, das ist gut.
Doch,
das danke, ist immer das gut. Ist besser, ne? Das ist als wenn du jetzt Kölner Express gesagt hättest.
Nee, das war ja,
TV Mui.
Waren wir uns ja schon einig. Hier, die Süddeutsche hat über dich geschrieben, man muss sich keine Sorgen um Micky Beisenherz machen. Wenn er ein Problem hat, dann eines, das sich aus dem Luxus speist, zu viel machen zu können.
Ja, das richtig. War aber auch 2012,
ja.
Ne?
Naja, also ich bitte dich, das ist gerade mein Atemzug entfernt. Es ist wirklich schwierig, auch, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es manchmal, dass die Quellen nicht übereinstimmen oder dass man da keine richtige Linie findet. So geht es mir tatsächlich mit dir und deinen Jobs auch. Ich habe versucht zu verstehen, nachzuvollziehen, was da war und was da noch ist. Du wirst mir da so ein bisschen helfen müssen, ja?
Ja, ich hoffe, ich kriege das selber hin. Das ist ja mein...
Wir können ja hinten anfangen.
Ja. Okay.
Also, dass du mitverantwortlich bist für die Texte... des Dschungelcamps, das haben wir ja schon erwähnt. Der Mann von Sonja Zietlow ist auch dabei, ist ein alter
Freund.
Genau,
ist auch dabei,
der
ist natürlich,
dann,
wollte ich gerade sagen, ist auch dabei, ist, ist etwas, das trifft es nicht ganz. Also der ist ja, ich würde mal ihn fast als den kreativen Kopf der ganzen Sendung bezeichnen. Der ist ja auch seit Folge 1 dabei und der war irgendwann so nett, nach der dritten Staffel mich anzurufen und zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, das mit ihm zusammen zu machen.
Mhm.
Und ich habe witzigerweise am Anfang noch überlegt, so also, oh, langer Flug und dann so fast 4 Wochen weg und so. Im Nachhinein natürlich komplett geisteskrank, weil dieser Job natürlich fantastisch ist. Also weil es unglaublich viel Spaß macht und für einen Autoren auch ein ja, also der Job schlechthin eigentlich, weil man sich so wunderbar austoben kann da.
Ja, das glaube ich, das merkt man in den Texten auch an. Ich will dem Dschungelcamp hier nicht so viel Platz einräumen und zwar nicht, weil es RTL ist oder weil es...
Assi-TV,
ne?
Schreiben
ja,
doch viele
Assi,
Leute
ja,
Doppel-S.
Assi, nee, das ist im Zusammenhang hier mit unserem Integrationsfreund, dem Friedensnobelpreisträger Bushido doch. Ist da nicht Assi von Assi
ja, das ist,
die Rede gewesen?
Ja, auch, das kommt ja immer wieder.
Ach, ja.
Das stimmt, ja, weil die Süddeutsche, also nicht nur, dass sie über diesen vertonten Hilfeschrei geschrieben hat, Part?
Von Bushido, das von neue Bushido. Album, Koks, Nutten.
Kali, Kalo, Koks, Nutten, alles, genau. Alles rein, AK 47, was geht? und dann schreibt die nicht nur die Süddeutsche darüber, weil ich meine, das ist ja nun wirklich, also das hat ja gar keine Relevanz mehr, in Klammern mehr. Und dann schreiben sie selber auch noch Assi mit zwei S. Das fand ich persönlicherweise ja noch viel.
Ja, aber der Duden haben wir ja festgestellt, ne? Der Duden will es so.
Ja, aber der Duden ist ja, wie gesagt, auch eine einzige Kapitulation vor den Dummen. Und,
lehnst du dich aber
so,
weit
aus. So, da bin ich aber jetzt mal, ne? So.
Da legst du aber weit
ja,
vor.
Ja, aber es ist doch so. Also da sind ja wirklich Begriffe mittlerweile aufgenommen worden, wo man, und ich kann nur wirklich gut mit den Ohren schlackern, die sind ja groß genug, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht. Also anstatt sich gegen etwas zu stemmen und zu sagen, hallo, wir sind der Duden, wir müssen jetzt nicht auch noch anfangen, uns den Doofen zu ergeben. Nein, dann schreiben sie plötzlich Sachen rein, die einfach offenkundig vom Wortstamm noch nicht mal mehr hinkommen. Also man kann ja bei Sachen diskutieren.
Aber Sprache verändert sich doch. Guck dir doch mal Texte von vor 200 Jahren an.
Ja, das ist allerdings richtig.
Die Frage ist halt wirklich, also ich...
Aber der Assi kommt doch von asozial. Und mit weichem S. Den kannst du nicht, du kannst, das ist doch nicht der, das ist doch nicht, das kommt doch nicht vom Assistenten. Ne? Ja, da bist du jetzt da.
Nein, ich überlege gerade, weil mich das ist immer wahnsinnig macht mit Olli und Oli, weil es Oliver es gibt mit einem L und zwei und Matthias mit einem T und zwei. Und
man sagt auch immer Matti und Oli. Würde ich natürlich auch immer mit zwei L schreiben, aber da kann man es ja.
Man sagt ja zum Beispiel auch Promi, obwohl es von Prominent kommt.
Ja, gut,
niemand sagt Promi.
Ich sage auch Oma, aber das schreibt man eher mit drei M. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da darf man das.
Ja, was ist doch schon interessant, darüber nachzudenken, welche Aufgabe der Duden hat, ob er sich nicht tatsächlich auch dem zeitgenössischen Sprachgebrauch auch in dem Sinne beugen muss oder ihn bedienen muss. Weil es ist ja der Duden. Er ist ja nicht der Knigge, sondern er ist ja im Grunde ein Spiegel dessen.
Ja, der darf natürlich gewisse Dinge übernehmen, aber er ist ja auch eine Wegmarke, er ist ja eine Leitplanke. Und wenn du jetzt irgendwie, wenn einer besoffen über die A43 fährt und links und rechts gegen die Leitplanke knallt, dann ziehe ich doch nicht plötzlich die Leitplanke im Zickzackkurs, weil ich sage, da sind so viele Trottel unterwegs. Es muss doch trotzdem immer noch eine gerade Streckenführung bleiben.
So, und selbst wenn ich nicht deiner Meinung wäre, würde ich diese Metapher oder Allegorie, was sagt denn eigentlich der Duden, wie sich diese beiden Worte voneinander
Allegorie
unterscheiden?
Schreibt sich wahrscheinlich jetzt mit einem L.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich den Satz jetzt zu Ende bringen soll. Vielen Dank
für dieses
Bild.
Wo waren wir überhaupt?
Bei der Süddeutschen.
So.
Und beim Dschungel, genau, ja. Beim Dschungel, dass ich dem nicht so viel Platz einräumen wollte, was auch ein bisschen damit zu tun hat. Klar, die Quoten sind auch in diesem Jahr irgendwie hoch gewesen. In der Regel waren es ja immer so 8 Millionen und so. Also es ist nach wie vor ein Erfolgsformat und so weiter. Und es ist auch inzwischen fast so allgemein gut. Und eben euren Texten ist es ja auch zu verdanken, dass sich Feuilletonisten offen dazu bekennen können, das Ganze gesehen zu haben und sagen, es ist so geistreich und so viele Anspielungen und so weiter und so fort. Mich würde schon interessieren, wie sowas zustande kommt. Also wie, die werden 24 Stunden gefilmt, dann werden wahrscheinlich von Redakteuren die besten Szenen, denke ich mal, rausgesucht, geschnitten und dann?
Genau. Naja, und dann sucht man sich spannende Szenen aus und bastelt daraus kleine Filme, kleine erzählenswürdige Storys. Und unsere Aufgabe ist es dann, dazwischen moderativ hin und her zu leiten, also zusammen mit den Moderatoren, die ja auch textlich was beisteuern. Ist ja nicht so, als wären wir da ganz alleine.
Gut, dann hast du, wir wollten ja in deiner beruflichen Superkarriere, wir wollten ja von hinten nach vorne gehen, du hast eine Sendung bei KISS FM.
Das ist richtig.
Wöchentliche Sendung.
Genau. Wo ich mich mit interessanten Menschen unterhalte. Also am Anfang... Nein, das waren immer schon interessante Menschen. Ist das eine große Freude, diese Sendung.
Wann läuft die immer? Samstags?
Die läuft jetzt mittlerweile immer montags um 21 Uhr. Wir haben sie immer samstags gemacht, haben dann aber festgestellt, dass der klassische KISS-FM-Hörer, der sich von Radio 1 ein bisschen unterscheidet, wie ich doch annehmen möchte, dass der um die Uhrzeit halt einfach wirklich lieber, keine Ahnung,
sag's
K1
nicht.
Hört.
Ja.
Und... Und deshalb machen wir das Ganze jetzt montagabends um 21 Uhr und haben dort echt sehr, sehr viele interessante Leute. Also ich habe echt das große Glück, dass eigentlich alle kommen, die man fragt. Und das ist sehr interessant. Also wir unterhalten uns dann eine Stunde ohne musikalische Unterbrechung.
Ach.
Und da waren schon echt sehr, sehr viele gute Leute dabei. Ich weiß, keine Ahnung, Stuckrad Barre, Alexa Hennig von Lange.
Die Geisteselite Deutschlands sozusagen, unter 40.
Die Geisteselite Deutschlands unter und über 40. Tatsache. Also was sehr witzig ist, also weil bei einem Sender bei KISS FM, das ist ja im Grunde genommen, das ist ja so, als würdest du... keine Ahnung, als würde Dennis Scheck jetzt demnächst bei RTL 2 moderieren. Das ist ja eigentlich totaler Unfug, aber trotzdem gibt es Leute, die das gerne hören und es gibt vor allen Dingen jemanden, der es gerne macht. Und das bin dann ich.
Eine Stunde Talk ohne Musik. Es gibt ja auch Leute, die uns immer wieder E-Mails schreiben und die hoffen, dass wir das umdrehen sozusagen. Ja. Dass die Hörbar eigentlich nur aus der Musik des Gastes besteht und dass ja, wir gar
das
keine...
Das wäre doch aber verschenkt.
Das war auch nur ein Scherz. Aber so, wahrscheinlich
ja,
denken
weiß,
das wirklich...
Wieso?
Ja, wer
kann
weiß, ganz
sein.
Genau. Vielleicht denken das doch sehr viele Menschen.
Kann auch durchaus sein.
Ich freue mich, dass du Phil Collins mitgebracht hast, weil Phil Collins, das sage ich immer wieder im Abstand von 2 Jahren, weil alle 2 Jahre nur hat jemand den Mut, Phil Collins mitzubringen, schneidet einfach in der öffentlichen Wahrnehmung zu schlecht ab.
Ja.
Also, dass Sting im Nachhinein ein bisschen Prügel bezogen hat, seit seiner Solokarriere, okay. Phil Collins, schwierig, springt für ihn in die Bresche, abgesehen von dem
also,
Lied, das du
ganz
mitgebracht hast.
Ganz kurz noch zum Thema Sting. Sting hat eigentlich nur für eine einzige Sache Prügel verdient. Und das ist für den Refrain von Every Little Thing She Does Is Magic. Weil der Song ist fantastisch.
Der Song ist super.
Der Song ist super, bis der Refrain kommt.
Aber da, wir haben uns vorhin schon mal kurz darüber unterhalten.
Das
es gibt,
ist ein
ja, du wolltest
das
unbedingt
ist ein
auf dieses Thema
ja,
jetzt
aber du hast Ding gesagt. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, wie man einen super Song mit einem genialen Auftakt dann im Refrain so verhunzen kann. Also im Grunde genommen kann man beim Refrain immer irgendwie ganz kurz, keine Ahnung, Nachrichten anmachen oder so und dann ganz schnell wieder ausmachen, bis dann wieder... die Verses kommen.
Ja, es gibt ein paar Lieder, die gut anfangen und einen guten Mittelteil haben und die sich dann so an den Refrain verraten. Und ich wollte dieses Thema eigentlich nicht jetzt hier öffentlich besprechen, denn ich brauche dann unbedingt ein Beispiel dafür. Und du hast es jetzt so reingeschmuggelt.
Ja, aber es ist das beste Beispiel dafür. Und intelligente Menschen stimmen mir natürlich zu.
Ja, ich kann da nur widersprechen.
So.
So, wieso Phil,
ja, Phil Collins? Phil
Collins
ist das erste Tape meines Lebens. Das hat mein geliebter Bruder Andreas mir aufgenommen. A-Seite war Phil Collins, Hello, I Must Be Going. B-Seite, Dire Straits Communique, beides die 83er Alben. Und ich wollte in den Urlaub und habe meinem Bruder gesagt, nimm mir doch bitte was auf, eine Kassette. Dann sagt er, ja, was denn? Ja, irgendwas mit E-Gitarre, was man halt so sagt als, keine Ahnung, wie alt war ich da, 8 oder so.
Nee, du warst 6, wenn du wirklich 77 zur Welt gekommen bist.
Ja, ja, aber nein, also es war zu dem Zeitpunkt das aktuellste.
Ich frage mich gerade, das ist ja interessant, dass du als so Alter. Kleiner Steppke deinem Bruder schon sagst, nimm mir mal Musik für den Urlaub auf.
Das war bei mir aber wirklich sehr früh. Ich habe sehr früh solche Sachen gehört, auch Peter Gabriel und so ein Kram irgendwie, das war immer schon mein Ding.
Ja. Okay.
War und Phil Collins ist völlig unterbewertet. Ja. Die ersten 3 Alben sind super.
Mhm. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Micky Beisenherz, auch Buchautor im Übrigen. Ich weiß, es ist ein Wunderpunkt und trotzdem werde ich meinen Finger nicht aus der Wunde ziehen. Wir werden da irgendwann drüber sprechen, weil auch der Hörer davon profitieren kann, denn es geht ja um Partnerschaften, um Männer und Frauen.
Oh Gott. Ja.
Erinnerst du dich daran? Ich meine, du bist glücklich verheiratet, du musst es ja irgendwie geschafft haben.
Ja.
Du hast ja offenbar diese Sachen, die du da empfohlen hast.
Ja.
Das eine Buch heißt Bedienungsanleitung Mann, so macht Frau ihn funktionstüchtig.
Ja, ja.
Das klingt so wie so ein Hunderatgeber, wie wird er Stubenrat?
Ja, so wurde es ja auch in dem Buch, ja, es wurde ja ein bisschen auch so verfahren, als hätte man da irgendwie jetzt so ein halbes Tier zu Hause. Es war ja ein augenzwinkernder Ratgeber. Ne?
Ach, Augenzwinkern, das ist auch schön.
Ja, wie war das?
Und Lufthäschen.
Lufthäschen.
Ja. Wenn man diese Anführungsstriche in der Luft macht, was ja viele Menschen ziemlich häufig machen, ziemlich häufig,
ja,
sodass
das,
sie alles
auch
eigentlich
schon irgendwie
noch,
nicht gut ist. Ne? Das sollte man nicht machen.
Das ist so im Grunde das Emoticon in der Luft. So, ja.
Ja, man wirkt schnell wie die Parodie eines Medienmenschen, wenn man zu viel diese...
Ach, machen die das?
Ja, ja, auch.
Machen wir das?
Wir nicht. Wir sind ja die Coolen. Bettina,
What separates die Coolen von den Uncoolen?
Ja, dass man das erkennt, was die Doofen machen. Ne? Und wir sind ja schon Meta-Medienmenschen. Wir sind da ja schon, wir sind da schon viel weiter, Bettina. Uns geht das alles überhaupt nichts mehr an.
Ich habe von Polt so ein Interview gelesen vor anderthalb Wochen.
Im Spiegel?
Ja, genau. Der war so, das klang so, ich weiß nicht, wer es noch gelesen hat, dass, bei dem denkt man ja auch, das ist ein ganz lustiges, unterhaltsames Interview. Und das war irgendwie so... Der ist jetzt über 70, 73, glaube ich. Und das war so abgeklärt auf so eine...
Total.
Ne? Das hat mich total erstaunt.
So eine Distanz, so eine extreme
Absolut.
Distanz. Aber der letzte Satz war doch super, wenn man sagt, wenn Sie Ihrem Leben eine Note geben sollten, sagte er, ja dann hätte ich gerne eine 4+. Das hat eine aufsteigende Tendenz.
Stimmt. Hast du das nicht heute auch schon gesagt?
Nee. Dann ist es jetzt ein
Déjà-écouté.
Ja.
Doch, ich möchte wetten, dass du das gesagt hast.
Nee. Also wenn dann, also das kann der Hörer jetzt dann ja vielleicht nochmal, wenn er als Podcast, wenn er das als Podcast hört, nochmal zurückspulen und sagen, boah, der Beisenherz, also wirklich ein billiger Plagiator, ekelhaft. Jetzt bedient er sich sogar bei Polt.
Zum Traumpaar in 30 Tagen heißt das andere Buch.
Ja.
Kannst du uns im Schnelldurchlauf sagen, was man als Paar richtig machen muss, um zum Traumpaar zu werden? Also reichen da schon ähnliche Freizeitjacken?
Partner, die gemeinsamen Partnerübergangsjacken von TCM. Ich glaube, generell ist Kommunikation immer sehr wichtig. Also ich hab ja auch keine Ahnung. Ich bin ja voll, ich bin ein Sack voll
verheiratet.
Ja, ich bin ja auch noch nicht so lange verheiratet. Ne? Frag mich in 10 Jahren nochmal. Dann sitze ich hier heulend und sage, mein Gott, was habe ich da geschrieben? Hätte ich es doch einmal gelesen, aber ich habe alle Exemplare verschenkt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Kommunikation das A und O ist. Und viel, viel Verständnis. Vor allen Dingen auf Frauenseite ist milde Nachsicht, Verständnis ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja.
Ich glaube sowieso, dass es schwierig ist, da so einen allgemeingültigen Tipp abzugeben, weil es gibt ja Paare, die aufblühen, wenn sie nicht ständig aufeinander hocken.
Mhm.
Andere werden sagen, wir sind 30 Jahre zusammen, weil wir alles zusammen gemacht haben.
Horror.
Ja, aber guck mal, du sagst Horror und andere sagen, zum Beispiel die Fuchsbergers haben so eine Ehe geführt.
Ja.
Die waren immer zusammen.
Ja.
Und das war ihr Geheimrezept, wenn man so will. Und dann gibt es noch die Version mit gleich und gleich gesellt sich gern und dann gibt es Gegensätze ziehen sich an.
Ja.
Also im Grunde ist es ja schwierig, das alles auf einen Nenner zu bringen.
Ja, das kann man auch nur in so einem lustigen Buch von Langenscheid machen.
Kann
man den Leuten das gut vormachen. Ja. Ja, ich fürchte auch, also die Realität ist ein bisschen komplexer, aber es ist grundsätzlich nicht nachteilig, wenn zwei Menschen sich treffen, die zumindest was das angeht, ähnlich ticken. Also wenn der eine gerne klammert und der andere ist gerne unterwegs, dann ist es blöd.
Ja.
Also ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen.
Ach, jetzt verstehe ich das.
Ja, das sind diese lustigen Ratgeber, die ich geschrieben habe. Würde ich wahrscheinlich jetzt auch schon wieder nicht mehr machen. Ich glaube, ich hätte jetzt schon gar keinen Bock mehr da drauf.
The Carpenters hast du mitgebracht, Close to You. Das passt so ein bisschen zu einer innigen Partnerschaft.
Ja, ja, einfach ein fantastischer Song. Ich habe ja wirklich eine ganz große Neigung zu diesen Songs. Also sowas, die Carpenters sind ja für mich so die ultimative Popband. So wunderbare Musik. Also das ganze Best-of-Album ist ja fantastisch. Und Karen Carpenter, die ja viel zu früh verstorben ist. Ich meine, wie geil ist das denn? Eine Frau, die Schlagzeug spielt und so singen kann.
Sheila E. fällt mir da nur ein.
Ah.
Ne? Viele mehr. Fällt dir noch jemand ein? Doch, bei Prince, na klar.
Ja, ich wollte doch gerade sagen, kommt die nicht aus dem Prince-Kosmos? Bin ja ehrlicherweise gar nicht so ein riesen Prince-Fan. Das gibt jetzt gleich einen Shitstorm.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht.
Doch,
ganz im Gegenteil.
Jeder, der
musikaffin
ist, sagt doch immer, Prince ist der Größte.
Dann oute ich mich jetzt. Ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht auf Bob Dylan. Ich finde, es gibt so ein paar Künstler, gerade bei Männern geht es mir oft so, die haben ganz Wichtiges bewegt. Da kann ich honorieren, was die für die Musikgeschichte.
Genau.
Aber da darf man eigentlich nicht sagen, so Tom Waits.
Genau.
Oder die Musik von Udo Lindenberg.
Ja.
Ich weiß, dass ganz viele Leute den als Vorbild nehmen und der ist hoch angesehen.
Ja.
Und da darf man gar nicht sagen.
Lässt mich total kalt. Ja, aber genau, ich sage das auch mal. Ich würdige und honoriere die musikalische Leistung und Bedeutung. Aber die Akkorde bringen bei mir nichts zum Klingen. Mhm. Keine Chance.
Wohl aber die Carpenters, Close to You. Zu Gast ist heute Micky Beisenherz. Er ist Radiomoderator, Fernsehmoderator. Er ist verantwortlich oder mitverantwortlich für die Texte im Dschungelcamp. Unter anderem, er ist Comedy-Autor, höchst erfolgreich, mehrfach ausgezeichnet. Was wollen Sie noch wissen? Hören Sie einfach zu, bleiben Sie dran, die zweite Stunde der Hörbar. Ich habe Ihnen John Legend mitgebracht mit Show Me. John Legend, Show Me, herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Hörbarust heute mit Micky Beisenherz. Du bist auf das Adalbert-Stifter-Gymnasium in Castrop-Rauxel.
Klingt erst gut und dann kommt Castrop-Rauxel, dann klingt es schon wieder irgendwie so, na komm.
Eine über 130 Jahre alte Schule, also eine Schule mit Tradition. Ich habe mir mal die Homepage angeguckt. Ah, man sagt ja nicht Homepage, man sagt ja Website. Oh. Homepage zeichnet dich aus als jemanden, der einfach alt ist.
Ja, ich habe auch eine Homepage, aber die ist mir erst vor 3-4 Jahren eingerichtet worden. Von meiner.
Die ist übrigens sehr schlecht. Da ist ja nichts drauf. Das ist ja Quatsch.
Das ist ja, weil das auch Blödsinn ist. Nein, weil meine Agentur gesagt hat, das braucht man jetzt im Jahr 2012.
Na, jemand, der so digital unterwegs ist.
Aber das benutze ich ja sowieso nie. Ich meine, das ist auch Quatsch. Was sonst denn da? Ne?
Wenn es sowas gibt, dann muss die auch, finde ich, aktualisiert sein. Ja. Weil es ist so, es gibt so eine Seite. Wenn man sich anguckt, wie aktiv du bei Twitter bist oder bei Facebook, ist es fast, hat man fast das Gefühl, weiß ich nicht, dein 12-jähriger, ach der, dein 8-jähriger Neffe hätte dir die eingerichtet. Aber der wäre auch
die
Homepage. Der
war ich dachte die Twitter-Einträge.
Nee, gar nicht. Die sind ja toll. Es ist ja alles toll, was du schreibst.
Wobei Twitter ist auch ein Scheiß, ganz ehrlich.
Ja?
Ja, weil diese 140 Zeichen, also man muss ja nicht ganze Romane schreiben, aber jeder halbwegs intelligente Gedanke umfasst halt eben ungefähr immer so 20 Zeichen mehr, als man bei Twitter zur Verfügung hat.
Aber es ist eine gute Schule und das ist...
ich weiß, um sich kurz zu fassen und so, aber manche Gedanken kannst du einfach nicht in 140 Zeichen formulieren. Also es tut mir leid, Bettina, es geht einfach nicht.
Also was lese ich denn hier? Pegida-Chef Bachmann tritt zurück wegen rassistischer Äußerungen. Das ist in etwa so sinnvoll wie damals, als Richie Sambora wegen Sex, Drogen und Weibern aus einer Rockband geworfen wurde.
Erschüttern.
König Abdullah, stolze 90 Jahre alt. So alt kann man in Saudi-Arabien werden. Es sei denn natürlich, man trinkt, hört Musik, spricht Frauen an, ist selber schwul oder Blogger. Dann wird's eng. Mhm. Menschen, die am Ende einer Beleidigung einen Smiley setzen, fummeln auch mit Fäustlingen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann sind ja aktuelle Fotos aufgetaucht vor 2 Wochen von Teresa Orlowski, die in sehr gepflegter beiger Kleidung und einem kleinen Pinscher oder sowas durch einen im Zweifel Skiort oder Marbella geht oder
Marbella,
sowas.
Marbella, ja. Also Marbella ist kein Skiort.
Hast du das oder
sei denn Putin möchte dort Spiele ausrichten, dann...
So, guck mal. Egal, was man dir zuspielt. Aber ich habe schon ein oder dazwischen gesetzt. Das kann man sich auch im Podcast dann gleich nochmal anhören. Wir hören uns jetzt die Sendung gleich nochmal an, oder? Also, und da hast du geschrieben, aber nicht getwittert, weil ich glaube, dafür wäre es dann zu lang gewesen.
Siehste?
Zu aktuellen Fotos von Teresa Orlowski. Wenn die Frau, die einen gelehrt hat, dass Taschentücher nicht nur zum Naseputzen da sind, hüftsteif durch Marbella rentnert, sagt das auch was über die eigene Vergänglichkeit. Aus. Ja. Das ist der Marbella, hätte ich auch gleich drauf.
Ja.
Aber eigentlich wollte ich ja über deine Kindheit sprechen.
Ja, das ist ja quasi der Abschluss der Kindheit gewesen.
Deine Twitter-Texte. Ich habe mir diese Homepage angeguckt. Ich finde das Wort irgendwie, das hat eine gewisse Temperatur. Ich bleibe dabei.
Okay,
das
hat finde ich auch.
Es legt so ein bisschen die Arme
hat
um
so
ein.
Heimeliges.
Homepage.
Ja.
Kennst du Björn Alexander Ptak?
Ja, den kenne ich tatsächlich, ja.
Ich fand den Nachnamen so interessant, weil da einfach ein Vokal zu wenig ist.
Ja, den haben wir immer Pytak genannt. Einfach damit,
Ptak.
Ja, damit da eben, man muss da ja irgendwas dazwischen setzen. Das kannst du ja nicht aussprechen.
Ja, Ptak. Wie Oliver Vnuk. Ne?
Ja, genau. Das ist einfach falsch. Mhm. Also ich finde, das ist einfach, da sind diese Menschen sind benachteiligt.
Ich habe jetzt versucht, anhand der Namensliste deiner Abschlussklasse herauszufinden, mit wem du hättest befreundet sein können.
Oh, das ist gut, ja.
Wahrscheinlich liege ich meine, das sind ja, weiß ich nicht, 120 Namen gewesen oder so. Rebecca Gertig, kennst du die?
Ja, kenne ich.
War die nett?
Die war nett, ja.
Aber ihr wart nicht näher?
Ich war schon mal bei der zu Hause.
Wie ist es da, Wandtattoos? Die gab es ja damals noch.
Nee, nicht. Die hatten noch keinen, aber die hatte, ich glaube, der Vater ist Pfarrer gewesen, das meine ich. Und sie hatte einen sehr alten Vater, das weiß ich auch noch.
Mhm.
Ja.
Jennifer Zielinski, das war so ein Luder bestimmt.
Sag mal, nee, die war nicht geil, glaube ich. Also jetzt, wo du direkt mich darauf ansprichst, war nicht heiß.
Aber sie war nett. Ich glaube, das muss man muss das, wenn man so einen Namen öffentlich sagt, wie ist denn das eigentlich?
Ja, nicht geil ist er jetzt erstmal, ne? Das ist ja, darunter ist ja trotzdem noch vieles möglich. Kann ja immer noch eine, ist jetzt bestimmt eine nette Frau in den besten
eine
Jahren.
Eine gut aussehende Frau mit Geist.
Ja, absolut.
Und dann habe ich gedacht, die hat...
Wäre aber jetzt nichts, wo ich beim Abi-Treffen mich drauf freuen würde.
Mhm. Ach so, warst du schon mal beim Abi-Treffen?
Ja, aber nur beim Fünfjährigen. Ja, das ist ja noch, da ist ja noch nicht
da
viel passiert.
Noch, da ist man noch warm.
Da ist ja nicht viel passiert. Jetzt ist das ja auch schon ein paar Tage her bei mir. Scheiße, das ist ja schon fast das 20-Jährige.
Von den Namen her habe ich gedacht, Nicola Pauli könnte in Frage kommen.
Ja, die ist sehr nett. Die arbeitet, soweit ich weiß, bei der Sparkasse. Wie aber eigentlich alle, die mit mir Abi gemacht haben. Die arbeiten alle bei der Sparkasse in Kassel-Brauxel.
Sebastian John habe ich noch.
Ja, der ist, der war zumindest immer in der SPD sehr aktiv.
Ach, guck mal, dein Onkel ist in der SPD.
Der
Johannes,
ist nicht nur in der SPD, der ist der gottverdammte Bürgermeister von Kassel-Brauxel.
Und zwar seit über 100 Jahren.
Eigentlich immer schon, ja.
Ist interessant, wenn man seinen Namen eingibt.
Ja.
Wenn man deinen Namen eingibt, dann sagt ja Google, ne, wer diesen Namen sucht, auch. Mhm. Ha,
oh Gott.
Dann noch zwei andere, die ich nicht kannte. Und Otto von Bismarck.
Ja, das ist aber doch naheliegend eigentlich.
Der Tat, wenn man deinen Namen eingibt, kommt Sonja Zietlow, was ja naheliegend ist.
Mit der ich ja verheiratet bin.
Johannes Beisenherz, dein Onkel eben.
Ja.
Tom Hegemann.
Ich kenne nicht Lene Hegemann.
Ja, ich auch, aber wusste ich jetzt auch nicht.
Ja.
Stefan Niggemeier.
So.
Adelsschlag.
Ja.
Dirk Bach. Hm.
Ja.
Dieter Thomas Heck, klar. Warum?
Der Dieter Thomas Heck?
Naja, und warum?
Das Arschloch hat meine Sendung kaputt gemacht.
Hat er das gesagt?
Nein, aber der hat mich mal geküsst. Der küsst die Leute sehr gerne. Dieter Thomas Heck, ich war mit Joachim Lambi.
Dem, das ist so ein Tanzjuror, ne?
Ja, aber das ist ja auch die Allzweckwaffe von RTL und dem ZDF. Also das war, ich habe ja mit Joachim Lambi damals die Pyramide zusammen quasi
genau.
reanimiert und dann aber, also ich habe die Pyramide so reanimiert, dass sie danach für immer verstorben
du
ist.
Du hast sie als Moderator, ich glaube es gab 20 Folgen,
ja, ich glaub 20
die
Folgen,
gedreht
ja.
wurden ja. und ich habe auch nicht schlecht gestaunt, ich habe mir das auf YouTube angeguckt. Das ist halt einfach so, bei Leuten, die so einen abwegigen, subversiven Humor haben wie du, dann kommt einem alles, was sie so ernst machen und was in dieses Mainstream-Showbiz eingebunden wird, kommt einem vor wie so eine Switch-Parodie automatisch.
Ja, ja.
Deswegen war ich mir sicher, jetzt kommt gleich, weiß ich nicht, jetzt reißt du dir gleich die Latexmaske vom Gesicht und irgendwas passiert. Aber du hast die Sache ernst, also mit dem nötigen Ernst moderiert,
genau,
die Pyramide.
Genau. Ja. Kann man nicht anders sagen.
Hat aber nicht funktioniert?
Nee, also bei Neo war es ein Riesenhit.
Ach so, es wurde erst bei Neo gezeigt.
Das war, ach Gott, das sind ja jetzt so Detailfragen, das ist auch egal. Aber es wurde erst bei Neo gesendet. Mhm. Bei Neo war es ein Riesenknüller, quotentechnisch. Und dann haben sie es nachmittags beim ZDF nochmal gesendet. Da waren dann auch die schon weg, die es bei Neo schon gesehen haben. Und die Leute wollen, glaube ich, auch nachmittags was anderes sehen. Und die Samstag-Vorabendshow, die irgendwie vor 20 Jahren Riesenfreude gemacht hat, die guckst du dir, glaube ich, nicht irgendwie nachmittags an. Und man muss auch fairerweise sagen, so doll war ich dann auch nicht. Also es ist ja, also ich glaube, ich habe meine Stärken woanders, als jetzt irgendwie da. Als hätte man irgendwie unser Charlie gesagt, du machst jetzt den Pilawa. Das funktioniert irgendwie nicht.
Wer noch auftaucht, ist Roberto Blanco.
Ja.
Und ich weiß, dass du hofftest, dass dieser Kelch wenigstens in dieser Sendung an dir vorbeiziehen würde.
Ach.
Der wollte dich verklagen, weil du irgendwas mit einer Penispumpe gesagt
hast. Also richtig. Ja, also es ging irgendwie um diese, um eine Geschichte im Dschungel. Da ging es irgendwie, eine sehr traurige Geschichte. Da wurden, also dem Vater von Rolfe wurde, irgendwann musste er die Maschinen abstellen lassen. Dann habe ich, also sehr traurige Geschichte eigentlich. Und dann habe ich nur im Netz geschrieben, Patricia Blanco wird bei ihrem Vater bestimmt auch gerne die Maschinen abstellen lassen. Und wenn es nur die elektrische Penispumpe ist. Das hat dann irgendein Redakteur vom Kölner Express gesehen. Hat dann sofort eine Riesenstory draus gemacht, unverschämter Dschungelautor und Witzeschreiber schockiert mit, also Dschungelautor in Klammern 44, schockiert mit geschmackloser Behauptung. Dann in diesem Artikel ging es dann noch darum, ein Freund, also jemand aus Roberto Blancos Umfeld, in Zitat, jetzt ist er wirklich zu weit gegangen. Was bedeutet, der Redakteur vom Express hat natürlich niemanden dran bekommen. Blanco wusste überhaupt nichts. Keiner aus Blancos Umfeld hat gesagt, wir reden doch nicht mit dem Express. Also hat irgendwie ein Redakteur vom Express gesagt, ja, da ist er echt zu weit gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, einer aus dessen Umfeld. Und dann hieß es plötzlich, der Blanco will mich verklagen. Hat er aber gar nicht.
Dabei ist das so ein sympathischer Kerl, oder?
Das ist ein sympathischer Mann. Der Blanco.
Aber das Schöne war, ich saß ja bei Lanz und solche Probleme kriege ich plötzlich. Da saß die persische Kaiserin.
Farah Diba
sitzt mir gegenüber bei Lanz und ich verstehe mich auch noch gut mit der. Und wir sind uns einig und sagen, iranische Frauen sind die schönsten. Und was sagt Lanz? So, jetzt nochmal zu dir. Hier, das mit der Penispumpe. Ja, da ist mir Lanz doch im Grunde genommen in das Date mit der iranischen Kaiserin reingegrätscht.
Vielleicht ganz gut so.
Ja.
Das hätte keine Zukunft gehabt, wenn du mich fragst.
Meinst du?
Mhm.
Ich finde, man hätte es auch mal ruhig versuchen können.
Du bist verheiratet, Micky.
Ja.
Du schreibst Partnerratgeber, Micky.
Ich habe Partnerratgeber geschrieben.
So, hier geht es ja, anders als bei deiner Sendung, eigentlich hauptsächlich um die Musik. Du hast Tupac mitgebracht, Baby Don't Cry.
Ja, mit Tupac Shakur ging diese ganze Rap-Geschichte los. Irgendwann Anfang der 90er. Ich bin ja so ein alter Hip-Hop-Head, möchte ich mal fast sagen. Also wir waren irgendwie vier in Kassel-Brauxel mit tiefen Hosen und dicken Bomberjacken, die wir uns noch in London gekauft haben. Und ich höre es heute auch noch total gerne. Also mit Tupac ging diese ganze Rap-Nummer los. Und es hätte jetzt jeder Song sein können, aber speziell dieser wärmt mein Herz besonders.
Baby Don't Cry, Tupac mitgebracht von Micky Beisenherz. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, nur zu hörbar@radio1.de. Und Sie können diese Sendung, wie auch die letzten 52, auf jeden Fall als Podcast noch hören. Und ich glaube, es sind noch sehr viel mehr ältere Sendungen im Internet zu finden. Sie müssen sich nur die Mühe machen. Sie hören dann eine Stunde lang komprimiert unsere Gespräche. Die Musik fällt raus, weil das GEMA-technisch, das ist zu teuer. GEMA-technisch. Ich rede wie Cora Schumacher. Die hat doch mal gesagt, lesetechnisch, büchermäßig unterwegs.
Lesetechnisch bin ich nicht so büchermäßig unterwegs. Stimmt, ich erinnere mich.
Das
hätte man aber ehrlicherweise auch eh schon erwartet, oder?
Die haben sich ja scheiden lassen.
Die haben sich nicht in der Bibliothek kennengelernt.
Weiß ich nicht.
Der Ralf und die
Sei nicht so überheblich, finde ich auch.
Ja, ne? Ich hätte noch ganz andere Dinge sagen können.
Wir haben keine Zeit, denn
ja,
die erste halbe Stunde der zweiten Hörbarstunde
ist
rum, aber nicht ohne Ennio Morricone.
Ja, das ist, ach so, nicht oh, das war ja auch eine Art Rap, Bettina, nicht ohne Ennio Morricone. Ja, Theme from Nobody, das erinnert mich an die Zeit, als wir surfen waren mit Kumpels, also Anfang der 2000er. Also so richtig Wellenreiten. Und da haben wir das immer gehört, wenn wir da zum Surfspot gefahren sind, in so einem Land Rover Defender zu zehnt, die Bretter auf dem Dach, da irgendwo die Küste entlang.
Da muss man eigentlich gar nicht mehr surfen, da ist die Projektion schon vollkommen,
super,
oder?
Super, und dann haben wir dann unter anderem solche Musik gehört.
Wo seid ihr surfen gewesen?
Wir waren unter anderem Fuerteventura oder Portugal, also Atlantikküste.
Gehen schon.
Das war echt schön. Aber ich muss auch ehrlicherweise feststellen, ich bin einfach auch zum guten Wellenreiter nicht geboren. Also wenn die Wellen richtig hoch wurden und sich teilweise Leute begeistert reingestürzt haben, saß ich da oben auf dem Wellenkamm und dachte, ach komm, da tut sie dir nur weh am Ende. Ich habe auch mal ein Brett richtig in die Fresse gekriegt, dass ich mal kurz einen Moment unter Wasser war und dann aber, ich habe ja auch so einen Holzschädel, dann irgendwie auch irgendwann wieder aufgetaucht bin und dachte, ui, was war das denn jetzt?
Oha.
Ja. Wellenreiten hört sich gut an. Also ich hätte eigentlich aufhören sollen, als ich sagte, ich war damals Wellenreiten. Ich habe mir alles wieder kaputt gemacht. Aber man muss den Hörern ja gegenüber auch irgendwo ehrlich sein.
Hörbar Rust.
Heute zu Gast Micky Beisenherz. Radio 1, die Hörbar Rust heute mit Micky Beisenherz. Er ist Fernsehmoderator, Radiomoderator, Fernsehautor,
Satiriker und Dramatiker. Ich finde, das hört sich gut an.
Dramatiker? Zeig es.
Keine Ahnung.
Zeig es.
Ja, kriege ich jetzt.
Kriegst nicht hin?
Könnt ihr ausrasten jetzt.
Du wolltest mir doch den Bargeld machen.
Ach, habe ich doch gerade schon. Ich habe doch schon rumgenölt und gemeckert.
Ja.
Kann ja auch den Kinski machen.
Mach mir den Bleib treu, der ist ja auch ausgerastet.
Wo, bei dir?
Ja.
Echt? Ach, wegen McDonald's,
ja,
ne?
Ja, genau.
Wo er sagte, da sollen jetzt jeder, dem soll irgendwie, was weiß ich, hat er gesagt, dem soll der Dödel abfallen oder so. Jeder, der mich jetzt hier, dem soll der Dödel abfallen, wenn der nicht auch schon mal irgendwo McRib gegessen hat. Oh, das hat wehgetan, ne? Hat
Nein, man ganz anders, also das war nicht die, aber egal. Das ist so eine Art Rückwärts-Teasing, was ich mache, sodass die Leute das Gefühl haben.
Boah, ich muss die Podcasts nochmal hören.
Absolut.
Ja,
absolut.
Kann ich auch nur empfehlen.
Aber mir fällt dazu ein, German Angst.
Ja.
Es gab eine Serie bei Neo, die hast du moderiert.
Genau.
German Angst. Ich glaube, es waren 6 Episoden, korrigiere mich.
Ja, genau.
In denen es mal nicht um deinen Humor ging. Das war wahrscheinlich auch ganz erleichternd, kann ich mir vorstellen.
Ich fand das ganz schön, weil letzten Endes als Humortreibender ist man ja grundsätzlich erstmal jemand, der sich für andere Leute interessiert. Das würde ich für mich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Und die Pointe ist ja dann manchmal nur das Ganze, worauf es hinausläuft. Aber in erster Linie halte ich mich auch für jemanden, der sich erstmal für andere interessiert. Mhm. Und das war natürlich an der Stelle dann ganz schön, das mal ein bisschen ausleben zu dürfen.
Hilf uns mal, also oder hilf mir mal, ich habe das nicht gesehen leider.
Ja.
Wie hat das funktioniert und was ist dabei rausgekommen?
Also es gab ein Überthema, es ging um gewisse Ängste, die Angst vor dem sozialen Abstieg oder andere Ängste. Und wir haben dann Menschen besucht, die davon betroffen waren. Also verschiedene Facetten einer bestimmten Angst.
Auch sowas wie Überfremdung?
Genau, mhm. Ja.
An welche Ängste erinnerst du dich noch?
Oh Gott, Überfremdung, sozialer Abstieg, Krankheit, mhm. Was war es noch?
Ja, okay, gut, das ist ja schon ein bisschen her, ja. Hast du was daraus gezogen? Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich damit ernsthaft beschäftigt und die eigenen Ängste, die du ja vielleicht auch hast, ja. Spiegelt sieht so ein bisschen und dann aber, ihr werdet das ja nicht nur dargestellt haben, sondern auch in irgendeiner Weise analysiert, hat dir das geholfen?
Ja, letzten Endes eine konkrete Analyse gibt es ja nicht, weil Ängste sind ja etwas sehr Individuelles, aber ich meine, sozialer Abstieg als Freiberufler ist ja eine Angst, die man, auch wenn es gut läuft, durchaus hat.
Du hast keine Ausbildung, du hast dein Studium der Sozialwissenschaften abgebrochen.
Naja, weil ich bin immer ein gelernter Redakteur.
Ne? Ja, naja, gut, gelernter Redakteur.
Was nutzt es? Ne? Genau. Also von daher, naja, ich meine, wie gesagt, ich bin Freiberufler. Ich kann ja auch nur die nächsten 2 Jahre überblicken. Und das auch nur monetär. Also von daher.
Mhm. Ne? Hast du so, egal wie kindische oder komische oder klischierte Plan-B-Fantasien manchmal? So, dann haue ich eben ab nach Neuseeland.
Ja, aber die werden ja im Keim erstickt, weil man ja dann doch relativ schnell weiß, dass man ja in erster Linie nur das eine kann. Ne? Ist ja,
naja, also, du bist auf jeden Fall auf die deutsche Sprache angewiesen, mehr oder weniger, klar.
Genau, ja.
Das hält viele wahrscheinlich hier im Land. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass du eine Schafzucht in Neuseeland aufmachen würdest als Exit.
Man hat ja teilweise nirgendwo 4G da, ne? Nein, aber natürlich gibt es diesen Eskapismus, dass man sagt, ach, weißt du was, dann können sie mich alle am Arsch lecken.
Wie wäre denn deine Szene?
Ich bin ja fürs Handwerk ehrlicherweise nicht so gemacht. Ich komme ja eigentlich aus einem Handwerkerhaushalt, aber ich kann das nicht so gut. Ich bin da wahrscheinlich zu ungeschickt, was das angeht. Deswegen müsste es schon irgendwie beim Schreiben bleiben. Aber es muss ja nicht immer Humor sein. Also wenn ich privat lese, hat es eigentlich in der Regel wenig mit Humor zu tun, sondern es ist etwas Tiefgründiges. Also wenn ich jetzt auch etwas schreibe...
Humor ist doch nicht tiefgründig im besten Fall.
Das stimmt natürlich. Also ich würde, wenn ich selber etwas schreiben würde, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, würde ich auf jeden Fall etwas schreiben, was jetzt nicht der klassische... Mhm. Also es wäre keine Aneinanderreihung von Sketchen, sagen wir es mal so.
Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du ein Drehbuch für eine gute Fernsehserie vielleicht schreiben kannst. Hilft es dir eigentlich, wenn du so einen Sidekick hast, wenn du jemanden hast, mit dem du dir die Bälle hin und her spielen
kannst?
Finde
ich immer besser. Das
ist gut,
finde ich immer besser, weil da einfach mehr bei rauskommt. Also wenn du alleine nur sitzt, finde ich, kann das durchaus unterhaltsam sein, aber so richtig in Fahrt kommt das Ganze erst, wenn man zu zweit ist oder zu dritt. Weil dann wird halt diese Flipperkugel auch mal woanders hingeschossen, wo man selber vielleicht nicht drauf käme. Und es ist ja, ich meine, Unterhaltung ist ja auch ein Begriff, den definiert ja jeder anders. Aber ich finde zum Beispiel eine gute Talkshow im eigentlichen Sinne immer noch mit am unterhaltsamsten. Also wenn es gut gemacht ist, wenn die Leute, die da sitzen, was zu erzählen haben.
Ja,
aber wenn es nicht nur eine Promo-Plattform ist, sondern wenn Leute da sitzen und es geht halt teilweise echt um was. Und dann kann es ja auch lustig sein. Also wie ein normales Gespräch, wie man unter normalen Menschen irgendwo sitzt, zu zweit oder zu dritt. Dann ist es ab und zu mal lustig, dann wird es ernsthaft, dann macht einer irgendeinen doofen Spruch, dann wird es wieder lustig. Und bei Büchern geht mir das eigentlich auch so. Also ich hätte jetzt keine Lust mehr, einen lustigen Comedy-Ratgeber zu schreiben. Hätte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich hätte auch, obwohl das wahrscheinlich am aussichtsreichsten wäre, dass es sich verkauft, auch keine Lust, jetzt irgendwie einen witzigen Comedy-Roman zu schreiben, habe ich einfach keinen Bock drauf. Interessiert mich nicht, interessiert mich nicht privat. Ich lese das nicht. Also es ist toll, wenn jemand damit Millionen macht und die Leute, die schreiben, sind in der Regel auch echt witzige, intelligente Leute, aber ich hätte einfach keine Lust. Das Problem ist momentan, jedes Buch, was ich schreiben wollen würde, wäre mir wahrscheinlich einfach zu privat. Weil das Problem ist ja bei Büchern, ist ja nicht selten, dass man sehr ehrlich sein muss.
Du würdest über deine Familie schreiben wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
ne?
Würde man. Man bleibt ja in der Regel oder man tut ja auch gut daran, wenn man bei sich selbst bleibt, wenn man Bücher schreibt, in der Regel. Weil so fiktional kann es, glaube ich, gar nicht sein, als dass es dann irgendwie noch lesbar ist. Und das Problem ist halt einfach, wenn man ehrlich schreibt, dann verletzt man viele. Und Ja, hm.
Ja, oder man muss Frage, eben dann doch wieder nach Neuseeland ist. Gehen.
Ja, ja, oder doch nach Neuseeland und dann schreibe ich über Schafe. Ja, ich weiß es auch nicht. Also letzten Endes wir uns alle ja nur so durch.
Ich frage mich, wie du das überhaupt machst. Ich habe die Frage ja auch vorhin schon an dich gerichtet. Jemand, der so viel Output liefert. Ich habe auch das Gefühl, dass du das musst. Also nicht nur, weil es von dir erwartet wird, sondern weil deine Muskulatur inzwischen so sehr darauf ausgerichtet ist. Das sehe ich an deinen Facebook-Einträgen. Du donnerst da so viel raus und die Sachen sind für mein Empfinden auch in der Regel wirklich, das sind gute Pointen. Das ist sozusagen, dass du uns das Leben, dass du uns das Leben versüßt oder deinen Followern oder wie auch immer man es nennen will. Wir bezahlen dich ja nicht fürs Gags schreiben.
Aber es zeugt von einer gewissen Verhaltensauffälligkeit.
Naja, nee, das will ich gar nicht sagen. Du streust es. Ich frage mich, ob man nicht Angst hat, irgendwann leer zu werden oder ob das ein gutes Training ist, um warm zu bleiben. Mhm. Denn du musst ja auch noch, oder ist das eine Trainingsplattform, um zu sagen, bei Facebook hat es super funktioniert und jetzt kommt es in die Heute-Show?
Ja, weil für die Heute-Show arbeitest wobei, du ja auch. Mittlerweile ist es ja so, wenn es dann einmal bei Facebook gewesen ist, benutzt man es in der Regel nicht mehr für andere Sendungen. Dafür
also
ist
das,
es, dafür haben es auch schon zu viele gesehen. Es sind, glaube ich, wirklich einfach Fingerübungen. Mhm. Was ich tatsächlich nicht mehr mache oder so gut wie gar nicht mehr ist, dass ich Bühnenprogramme für andere schreibe. Das habe ich mal eine Phase gemacht, da waren es irgendwie teilweise 10 bis 12 Leute, die irgendwie deutschlandweit auf Bühnen unterwegs waren, für die ich Programme geschrieben habe, ganze Stand-Ups.
Sag noch mal ein paar Namen.
Ach ja gut, Olm ist ja so ein Beispiel. Atze ist klar, weil ich meine, Atze ist auch ist mir heilig. Der ist ja, ein väterlicher Freund. Das ist ja mein persönlicher Dalai Lama. Also für Atze würde ich jederzeit alles schreiben mit ihm und das machen wir auch noch.
Aber Oliver Polak ist auch ein enger
Oliver
Freund
Polak ist,
dir, ne?
Genau, das hat sich mittlerweile echt zu einem guten Freund entwickelt. Mit dem schreibe ich zusammen. Mhm. Genau, das ist nicht besonders einträglich, aber es macht Spaß. Mhm. Aber alle anderen, was weiß ich, so, ich will jetzt gar keine Namen nennen, ist auch gar nicht wichtig. Da ist mir das mittlerweile, ist mir die Zeit zu schade und auch die Inhalte. Weil das Geld, was ich dann dafür bekommen habe, beziehungsweise bekommen würde, wiegt das nicht auf, dass man einfach ganze Inhalte, ganze Gedankenblöcke einfach komplett dann einfach rausgegeben hat. Und wer weiß, wofür man sie nochmal benutzen will.
Ach, guck mal, dann doch. Also hast du, ja, du hast so ein kleines Archiv in dir mit so bestimmten Sachen, die du nicht einfach verschenkst, sondern die du dann für dich benutzt, ja?
Ja, ich glaube, es wäre falsch, dass man das dann rausballert. Diese Facebook-Dinger, das ist ja schnell gemacht und das ist ja letzten Endes, das sind wirklich Fingerübungen. Aber diese ganzen mehr oder weniger Kapitel, die möchte ich eigentlich ungern jetzt noch rausgeben.
Was ist mit dem Input? Also wer viel Output bringt, der muss viel Input kriegen. Mhm. Und da musst du dich auch den ganzen aktuellen tagespolitischen Dingen widmen. Du musst dich ja im Grunde für alles interessieren. Du bist sportaffin, du bist musikaffin. Das bringst du mit als Leidenschaft. Das macht es sicherlich leichter. Wie viele Zeitungen liest du? Wie machst du das? Liest du die quer? Bist du so ein Schnellleser?
Ja, ich lese quer und ich lese schnell und ich lese viel. Ja, also man sollte sich in allen Dingen einigermaßen auskennen, das hilft. Aber nichtsdestotrotz mache ich mir selber auch den Vorwurf, dass ich mich in vielen Bereichen einfach viel zu wenig auskenne. Also en Detail. Also auch politisch. Man streift ja auch teilweise ja nur an der Oberfläche herum, ohne die genauen Zusammenhänge zu kennen. Was natürlich in der Ukraine nicht ganz so einfach ist. Andere Teilbereiche, was die Schuldenkrise und Griechenland angeht, da wissen, glaube ich, nur die wenigsten genau Bescheid. Nichtsdestotrotz mache auch ich mir selbst den Vorwurf, dass man vieles auch nur auf Verwertbarkeit abklopft. Und dann schnell einen raushaut, was dem Gegenüber signalisiert, dass man sich in Bereichen besonders gut auskennt. Aber stell mir doch mal 2, 3 genaue Fragen zur Ukraine-Krise, dann wirst du aber hier minutenlang Stille haben.
Das ist aber, glaube ich, sowieso ein Phänomen unserer Gesellschaft oder unserer Generation, plus minus 10 Jahre, würde ich sagen, dass ich, mal abgesehen von den paar Leuten, die ganz genau hinhören und ganz genau immer alles wissen, und die, mit denen man auch nicht Trivial Pursuit spielen möchte. Aber die meisten kommen sich eigentlich vor wie Blender. Mhm. Gar nicht unbedingt, weil man so groß auftrumpfen will. Ich weiß auch, das merke ich auch, wenn ich mich mit Leuten über irgendwas unterhalte und dann sage, nee, tut mir leid, da kann ich dir jetzt meine persönliche Meinung, aber ich weiß da zu wenig drüber.
Ja.
Und ich sehe auch, was andere in mich hinein projizieren und ich denke, oh Gott, wenn die wüssten, wie wenig Ahnung ich von Geografie beispielsweise habe oder anderen Bereichen, auch teilweise Geschichte, was für Riesenlöcher, was ich früher in der Schule wusste, wofür ich mich auch interessiert habe, was einfach rausgefallen ist aus meinem Kopf, wo ich denke, müsste ich das nicht verankern, ist das nicht im Wissenskanon irgendwie Allgemeinwissen, aber das ist halt auch so breit geworden, es ist so viel geworden. Viele von uns können nicht mehr all das wissen, man behält es nicht Ich habe mal irgendwie gelesen, dass das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle 2 Jahre inzwischen.
Ja, ja.
Also auch kein Arzt kann mehr in seinem Fachbereich alles wissen über sein Thema.
Ja, ja, es wird immer, es spezifiziert sich immer mehr.
Und trotzdem, glaube ich, halten sich die meisten Menschen, haben so dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, oh Gott, wenn jetzt die falsche Frage kommt, dann fliege ich auf.
Ja. Also ich glaube, das geht den Kreativen wahrscheinlich noch viel mehr so. Also die haben ja sowieso noch viel mehr das Gefühl, oh Gott, hoffentlich kommt mir keiner dahinter. Das geht mir natürlich auch so. Also ich weiß schon, dass ich in dem einen oder anderen Bereich sicherlich jetzt nicht die totale Pfeife bin. Aber es gibt halt auch ganz viele Bereiche, wo ich denke, ja komm, fummeln wir uns mal so durch.
Und da streifen wir so ein Thema, das ich auch interessant finde in deinem Bereich, was Shows und Programme angeht, was man aber auch auf die Politik lenken kann. Ich habe das auch in irgendeiner anderen Sendung schon mal gesagt, ich wiederhole mich da jetzt. Aber ich finde ja zum Beispiel eigentlich den Job des Redenschreibers und Programmschreibers, ich finde das eigentlich verurteilenswert, weil natürlich ist gerade bei einem Politiker, gehe ich davon aus, dass das, was er sagt, mir ist lieber, er stümpert so ein bisschen rum und kommt und verhaspelt sich, so wie ich gerade, und sucht und ringt um Worte.
Ja.
Aber ich weiß, es ist authentisch, als dass ich weiß, er hat seinen Redenschreiber da.
Wer hat denn den Stoiber eigentlich die Hauptbahnhofrede geschrieben damals?
Das war doch super.
Das war
so ein Rapper, oder?
Das war ein Rapper.
Nein, aber dass ich wirklich denke, das ist nicht in Ordnung, weil gerade in bestimmten Bereichen, in der Politik zum Beispiel, ist es wichtig, finde ich, dass Authentizität verkauft wird. Und umgekehrt bei dem, was du machst, du ernährst dich davon, dass du anderen Leuten ihren Applaus und ihre Anerkennung eigentlich schreibst. Nicht, dass sie ohne dich nichts wären. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die wahnsinnig talentiert sind und die rausgehen und du hast ihnen das Gerüst gebaut und auf dem bewegen sie sich und hauen auch noch eigene Gedanken und Pointen raus. Aber eigentlich ernähren sie sich von deinen Lorbeeren.
Ja, das ist aber wirklich von Fall zu Fall echt ganz unterschiedlich, ne? Weil die Leute, mit denen ich arbeite, also Atze ist ja so ein super Beispiel. Atze ist ja im Grunde genommen, wir sind ja so 3-4 Leute, wir sind ja wie eine Band, die Songs zusammen schreiben und Atze ist halt unser Leadsänger. Der geht dann nach vorne und trägt sie vor, aber er ist ja selber maßgeblich für den Inhalt mitverantwortlich. Also der zum Beispiel wäre ja niemand, der jetzt sagt, so schreib mir das jetzt mal und ich trage das dann einfach vor, sondern der gibt ja komplett die Marschrichtung vor. Also das macht ja dann auch Spaß. Natürlich gibt es Moderatoren, denen man komplett die Texte schreibt.
Man muss die mögen, oder? Also die Vorstellung, dass du jetzt für jemanden eine Moderation schreibst, der dafür geliebt wird und als geistreich befunden wird.
Ja.
Und du sitzt da und denkst, oh Gott, wenn ihr wüsstet, wie trocken, dröge, langweilig und kalt dieser Mensch doch eigentlich.
Aber diese Leute sind mir, mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun. Also die finden in meinem privaten oder vor allen Dingen auch beruflichen Umfeld überhaupt nicht statt. Natürlich gibt es die, wobei die sind meistens noch nicht mal so dröge und langweilig. Die können auch schon was, aber vielleicht sind sie einfach manchmal nur totale Arschlöcher. Man will einfach deswegen mit denen nichts mehr zu tun haben.
Aber dir muss doch auch aufgefallen sein, dass viele Leute, die mit Comedy, das ist aber auch so ein, ne? Comedy ist auch
also wenn ich das drin, kurz, ja. aber also zum Beispiel die Leute, die lustig sind, die können ja auch immer irgendwas. Also die müssen ja einfach irgendwann mal eine Begabung entdeckt haben, dass sie eine Pointe ins Ziel bringen können. Und deswegen sind die privat natürlich auch, deswegen können die das halt eben auch. Also du kannst nicht einer totalen Pfeife jetzt irgendwie ein lustiges Programm schreiben und plötzlich steht der auf der Bühne und blüht auf. Also das gibt es eigentlich so nicht. Zumindest ist mir das noch nicht begegnet.
Menschen, die sich viel mit Humor beschäftigen und man sagt ja auch viele Comedians und auch viele Komiker, gelten privat als relativ scheu und introvertiert und als gar nicht so lustig. Eigentlich sehr verletzbare, oft zurückgezogene Menschen.
Ja.
Bei dir würdest du sagen, bist du eine Ausnahme? Also das deckt sich ja im Wesentlichen, was man so feststellen kann mit dem... Oder hast du auch das Gefühl, dass du dich verkaufen musst?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, da gibt es jetzt keine... Also es gibt eine relativ große Kongruenz zwischen dem, was ich öffentlich mache und zwischen dem, was ich privat bin. Verletzlich, als extrem verletzlich würde ich mich auch nicht bezeichnen, weil ich kann schon einstecken. Also jeder in meinem privaten Umfeld... Also die Leute neigen nicht dazu, mit Kritik sich zurückzuhalten und ich höre es dann eigentlich auch ganz gerne und finde es mitunter auch sogar ganz unterhaltsam. Also, aber man muss es natürlich auch aushalten. Und ich bin jetzt auch nicht besonders introvertiert. Ich habe aber auch ganz gerne meine Ruhe. Also ist jetzt auch nicht so, also ich bin jetzt nicht derjenige, der privat immer zwingend derjenige ist, der in einer Gruppe sagt, so Leute, jetzt haltet ihr mal alle die Fresse, ich erzähle jetzt eine Riesengeschichte. Sondern ich kann dann auch im Zweifel derjenige sein, der dann sagt, so jetzt, hier, guck mal hier, der erzähl du doch nochmal deine Geschichte. Das war ja lustig. Also dass man auch gerne dann mal abgibt und anderen eine Rampe bastelt.
Wer jetzt auf dich aufmerksam wurde... oder noch aufmerksamer wurde und wer mehr von dir hören möchte. Wir wissen also, du hast bei KISS FM montags deine Sendung.
Richtig.
Dann gibt es, oder gab es, da musst du mir jetzt helfen, Wumms?
Ja, ja, meine Sportsatire-Sendung im NDR. Oh, ich durfte nicht auf den Tisch hauen. Genau, die kommt demnächst wieder, aber wie für den NDR üblich, wissen wir noch nicht genau den Sendezeitpunkt. Aber es gibt die Sendung noch.
Was noch? Was?
Ja, ich mache das, ach Gott, jetzt klinge ich schon wie Jenny Elvers. Ich habe jede Menge Projekte.
Elvers-Elvers-Elvers-Elvers-Hagen.
Ja, Elvers-Elvers-Elvers-Hagen.
Der ist schon wieder ohne Lappen erwischt worden, ihr Lappen.
Ja, der Typ, das ist auch wirklich, das ist nochmal ein
aber ganz... Aber haben sich da zwei verdient?
Ich glaube, merkt man immer an, dass der sich schon freut, dass da auch eine Kamera immer dabei ist. Wenn er ohne Führerschein erwischt wird, aber wenn er mal Frauke Ludowig vorbeikommt und Jenny Elvers spontan im Liebesurlaub überrascht wird von einem Kamerateam, dann merkt man dem schon an, dass der das auch ganz gut findet, dass da auch eine Kamera ist.
Und über manche Menschen muss man gar keine Pointen schreiben, weil man sie einfach nur zeigen muss, oder?
Manche Leute muss man einfach nur dokumentieren.
Mhm. So, aber du wolltest sagen, was es von dir gibt, Jenny.
Genau, also diese Sportsatire-Sendung im NDR, das macht wirklich großen Spaß. Und dann gibt es demnächst eine Sendung, die ich mit Herrn Polak machen werde.
Ach.
Zusammen. Also man kann es natürlich jetzt mal, ich darf es natürlich noch nicht sagen, weil es noch so top geheim ist, aber es wird ein bisschen in Richtung, also ein bisschen was von German Angst wird es haben. Also es wird ernst, sehr ernst teilweise, aber mit einem, wie sagt man so schön neudeutsch, mit einem Comic Relief. Also es im besten Falle wird dann hinten raus auch gelacht. Oder auch mittendrin.
Früher sagte man, als es noch Schrankwände gab und man noch an die Piemontkirsche glaubte, mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Wie das Leben selbst, nicht wahr, Bettina?
Lebe nicht dein Leben, träume deinen Traum.
Richtig.
Ja, auf RTL 2 läuft dann wohl gar nichts mehr.
Nee,
was?
Da läuft nichts mehr.
Oder bin ich beruhigt, weil ich habe sowieso gedacht, wie hast du dich gerechtfertigt? Jemand, der so spitzfindig über Trash-TV schreibt, draufhaut und dann selbst diverse Sendungen bei RTL 2 macht.
Aber die Sendungen in sich waren ja nie so assi.
Ja, und
das
trotzdem
Umfeld
ist es
war
ja,
immer nur sehr schwierig.
Ich will jetzt auch nicht, also es geht mir auch nicht darum, jetzt im nächsten Atemzug zu sagen, ich gucke ja selbst nur Arte. Nur ist es mir bei dem Sender wirklich aufgefallen. Ich habe auch neulich, bin ich da reingeraten.
Ja.
Die Sendung heißt Frauentausch. Ich weiß, dass es die schon ganz lange gibt. Und da war ein Vater, ein 21-jähriger Vater.
Und der, du bist ja sicher, dass er nicht schon Großvater war.
Der in Erwartung dieser Tauschmutter war. Also die Frau, die da noch mit ihm zusammenlebte, war 21. Und der, ich glaube, 4- oder 5-jährige, sehr süße Sohn, da war noch nicht alles kaputt, kam dann zu ihm auf den Schoß und dann sagte er, wir spielen zusammen ganz oft. Und dann kam wohl aus dem Off, ja, was spielen Sie denn? Ja, wir sitzen vorm Computer. Und dann kriegt er auch gleich so eine Konsole in die Hand.
Natürlich.
Und dann sagte er aber, das fand ich super, da freut sich natürlich auch die Redaktion im Schneideraum, klar. Er sagte dann, aber es gibt ja viele Kinder, die süchtig werden nach sowas. Bei unseren Kleinen achten wir schon darauf, dass sie nicht mehr als 4 Stunden pro Tag
spielen. Nein, siehst du, aber das ist doch schön. Und wenn er die PlayStation dann nicht kriegt, dann ist er am Spucken und am Schreien. Richtig süß.
Nee, dann nimmt er Tränengas.
Dann nimmt
Tränengas. Er die Machete
so.
Oder was weiß ich. So, ganz
das
genau.
Finde ich schön.
So, wir haben einen Song.
Versöhnlich.
Irgendwo. Einfach überquatscht. Das war es mir wert. Und ich stecke die Prügel und die Kritik auch gerne ein. Das heißt, du kannst dir jetzt aussuchen, mit welchem Lied wir diese Sendung, deine Sendung beenden. Mit Bon Iver, Blood Bank oder The National About Today.
Ach Gott, das ist jetzt nicht einfach. Also es sind beides Ausnahmeerscheinungen, weil sie beide, jeder Akkord, den sie spielen...
Komm zu Potte, wir haben keine Zeit
mehr. ...bringt mein Herz zum Klingen. Deswegen entscheide ich mich dann jetzt für Bon Iver.
Mit einem Stichwort?
Einfach, dass ich noch nie in meinem Leben, bevor ich Bon Iver kennengelernt habe, Musik gehört habe, wo mir jeder einzelne Song gut gefällt, wo mir jeder Akkord gut gefällt, als würde mir Justin Vernon direkt in die Seele blicken.
Justin Elvers. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das ging ganz schön flott voran. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen restlichen Sonntag hier bei Radio 1 und überhaupt in Ihrem Leben. Bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.